Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 227 der Apfelnerds.
Wunderbar. Guten Abend. Ja, hey. Da sind wir wieder. Dieses Mal alleine, wie angekündigt. Sascha ist im wohlverdienten Urlaub diese Woche und wir wuppen das hier alleine und trotzdem volles Programm, würde ich sagen. Ne? Ist schön, was passiert. Wie so oft nach einer Ankündigung von Apple natürlich erstmal überhaupt Auslieferungen. Ne? Die iPhones sind da. Yay!
Jawohl, ganz viele Reviews und Feedbacks. Da werden wir heute drüber berichten.
Ja, genau. Also unter anderem die Gerüchteküche ist interessanterweise auch voll. Ja? Also, so gehört sich das direkt nach dem Event. Sehr schön. Ja, aber fangen wir erstmal gerade an mit dem Ausliefereigen, das wollte ich sagen. Und ist natürlich dieses Mal etwas gedeckter gewesen, erwartungsgemäß. Ne? Und prinzipiell, also die Zeiten von Hunderten oder Tausenden von Besuchern irgendwie im Fifth Avenue Store bei Apple in New York, ne, Flagship Store oder so wie damals, das hast du heute natürlich nicht mehr. Nichtsdestotrotz hatten sie aber ein bisschen Remi-Demi gemacht. Ne? Fifth Avenue Store machen sie ja dann immer irgendeine kleine Aktion. Dieses Mal hatten sie dann The Glow im Würfel versteckt, also quasi diese Farben von der neuen Apple Intelligence Serie genommen und da den Würfel so ein bisschen farbig damit gemacht. Und das war es im Prinzip aber auch. Ne? Dann haben sie das übliche Einlassprogramm gemacht mit Vorfeuern und so. Aber ja, gut, hat man jetzt gar keine großen Videos von gesehen. Ja, hauptsächlich dann natürlich Presse da. Tim ist auch da gewesen, ne? Und hat da natürlich dann den ersten Kunden begrüßt und dann Selfies gemacht und alles. Und das war es im Prinzip auch, ne? Und dann waren ein paar glückliche iPhone-Käufer mehr und die Schlangen weg.
Ne? Also. Ja, die Schlangen waren ja nicht besonders lang. Ja. Ich glaube, in Deutschland gab es überhaupt keine, oder?
Ich habe zumindest keine gesehen. Gar nichts, ne? Hm.
Warst du denn schon im Apple Store? Hast du dir die neuen Sachen schon angeschaut?
Nee, ich bin noch nicht da gewesen. Werde aber jetzt dann im Laufe der Woche noch Gelegenheit haben. In dem Sinne bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt, die Sachen mal in die Hand zu nehmen. Das muss man ja eh immer mal getan haben. Und zumindest vom Sehen her kann man dann berichten. Naja, gut.
Ja, ich möchte sie auch mal in live sehen, vor allen Dingen die neue Watch einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich hatte schon mal geschaut, im Rhein-Center wollte ich mal einen Termin machen für, du kannst ja auch für die Uhren dann so ein Verkaufsberatergespräch buchen, das war aber wohl nicht möglich. Also,
echt, sind die ausgebucht? Sie
entweder nicht das Personal zu haben oder es war schon ausgebucht.
Okay. Mhm. Ja, ist dann nicht ganz klar, ob das bei den Events jetzt gar nicht gemacht wird oder ob sie einfach knallvoll gewesen sind. Kann natürlich tatsächlich beides sein. Ne? Ja. Keine Ahnung. Na gut. Prinzipiell, fällt mir natürlich auch schwer, ansonsten irgendwie noch viel zu erzählen. Ja. Ist halt eben passiert, ne? Also vielleicht gehen wir einfach mal weiter und sprechen über die Reviews. Reviews sind auch reingerauscht, natürlich genau so erwartungsgemäß, wie wir das gesehen hatten, sind sie moderat gewesen, ne? Also im Allgemeinen natürlich wurde hier von den Tech-Presse, ne? Ich fasse das jetzt auch wieder zusammen, so im Allgemeinen eigentlich unisono gesagt, natürlich schöne iterative Weiterentwicklung, aber außer einem inkrementellen Update eigentlich nichts gewesen, ne? Camera Control gab es gemischtes Feedback, die einen fanden es das überflüssigste Feature von Welt und die anderen fanden es toll, ne? Genauso wie ich das schon vermutet hatte, das wird Freunde und Nicht-Freunde haben. Und ansonsten das Lauteste, was man so quer durch die Bank natürlich überall lesen konnte, das war most unfinished product ever. Ja, so im Sinne von Anspielung auf Apple Intelligence. Und da haben sie sich natürlich alle mit Recht drüber aufgeregt, haben wir ja auch schon. Und in dem Sinne ziemlich drüber geschimpft, dass das also eben, Hardware ist schön und fertig, aber Software eben bei weitem nicht. Und in dem Sinne kann man das eigentlich stehen lassen. Das hatten wir ja auch genauso schon gesagt, brauchen wir nicht nochmal durchkauen. Na gut. Ja, im Prinzip wäre das alles zu den iPhones gewesen. Ne? Reviews für die Apple Watch Serie 10 habe ich mir noch angeguckt. Auch da gab es so unisono natürlich allgemein die Aussage, ja, ne, iteratives Update, gut und schön. Ne, da wurde das neue Design so ein bisschen was hervorgehoben. Also die etwas dünnere Form, die scheint wohl doch Freunde zu finden. Ne, ich habe nichts Negatives darüber sehen können. Das bisschen größere Display auch. Im Allgemeinen positiv aufgenommen worden. Da kann man im Prinzip auch wieder sagen, vielen ist da nicht genug passiert. Genau das, was wir auch schon gesagt hatten. Es ist einfach nicht so viel Neues drin gewesen, wie man jetzt vielleicht für eine Serie 10 erwartet hätte. Tja. Na gut, was sollen wir darüber noch erzählen? Haben wir ja schon, schon alles gehabt. Und in dem Sinne können wir das eigentlich für den Moment abhaken. Ja, natürlich können wir den Leuten, die jetzt Hardware gekauft haben, viel Spaß damit wünschen. Ja, trotzdem immer noch schön, irgendwie was Neues zu kaufen. Nichtsdestotrotz, die Aufregung hält sich so ein kleines bisschen was in Grenzen, wenn man gerade nichts bestellt hat.
Das stimmt, ja.
Ja, na gut, gucken wir mal. Ja, vielleicht kann ich nächste Woche ein bisschen was berichten, wenn ich es in der Hand gehabt habe. Mal schauen. Ansonsten haben wir noch genügend anderes diese Woche. So, und direkt das erste Thema, was wir jetzt hier allgemein drin haben, beziehungsweise ja gut, ist noch eine Ergänzung jetzt hier zu den iPhones. Und zwar Apple hat interessanterweise, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, den Verkauf des iPhone oder der iPhones 15 Pro eingestellt. So, das heißt also, typischerweise haben sie ja in den letzten Jahren immer die älteren Varianten als günstigere weiterverkauft. Ja, und das so durchgereicht und das mit dem Durchreichen haben sie auch gemacht, denn das iPhone 13 haben sie auch eingestellt, aber interessanterweise eben das 15 Pro auch. Das heißt also, dieses Mal gibt es nur das 15 ohne Pro, beziehungsweise dann das 15 Plus noch zu kaufen und die Pro, die gibt es nicht. Das heißt, da muss man dann die aktuelle Schiene kaufen. Tja, keine Ahnung warum, vielleicht aus Kostengründen. Könnte man jetzt mal die Vermutung aufstellen. Ne? Aber
ja, oder aus Absatzgründen, ne? Also sonst würde ja keiner das iPhone 16 Pro kaufen.
Ja, gut. Haben sie es nicht in der Vergangenheit trotzdem gemacht? Also, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, nein, aber die, ne, sie haben ja immer die letzten zwei Versionen drin gehabt. Immer.
Was meinst du mit drin?
Ja, im Verkauf. Ja, warum sie jetzt das iPhone 15 Pro komplett wegfallen lassen und nur das 14er anbieten, ist schwierig, finde ich.
Ja,
na gut, das iPhone 15 ganz normal. Ja. Aber die hatten das Pro ja sonst auch immer drin.
Ja, genau. so hab ich das zumindest in Erinnerung. Mir ist das nie aufgefallen, weil ich habe ja selten die älteren Varianten gekauft, aber zumindest habe ich nichts anderweitiges gehört und wurde ja jetzt dann hier auch gemunkelt. Na gut, also wir wissen nicht, was Sache ist. Ist ein bisschen unerwartet, ne? Vor allen Dingen, um das gerade noch zu sagen hier, ne? Apple Intelligence Support. Ne? Das ist das einzige von den älteren iPhones, was Apple Intelligence hardwaremäßig unterstützt. Und das haben sie jetzt eingestellt. Also ne? Schon irgendwie konfus. Sehr gut.
Naja, die wollen halt Verkaufszahlen fürs iPhone 16.
Haben.
So sehe ich das.
Naja, gut. Aber sie hätten sich ja nur selber kannibalisiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann ne, so einen riesen Unterschied gemacht hätte. Keine Ahnung. Aber na gut, wir können nur raten, was passiert ist. Und deswegen können wir auch nichts weiter tun dagegen. Na gut. Ja, so, nächstes Thema. Mac Rumors. Yep. Hat hier einen kleinen Bericht rausgehauen. Und zwar haben sie gesagt, dass Apple das iPadOS 18 Release für die iPad-Modelle mit M4-Prozessor zurückgezogen hat, kurzfristig, nachdem es da irgendwie Berichte über gebrickte iPad Pros gegeben haben soll. Ja. Ja, vereinzelt nur, aber das muss wohl so schlimm gewesen sein schon, dass Apple dann da relativ direkt reagiert hat, das Update vom Update-Server genommen hat für dieses Modell, nicht für alle, und dann auch direkt in einer Stellungnahme MacRumors gegenüber dann gesagt hat, sie schauen sich das Problem an, sie haben zumindest reagiert und ja, sind jetzt dran. Ich habe kein gegenläufiges Statement bisher gehört, also dass sie irgendwie das Update wieder zur Verfügung gestellt hätten. Vielleicht dauert das auch noch ein bisschen, vielleicht wollen sie auf Nummer sicher gehen. Aber ja, prinzipiell, wenn ihr also die iPad Pro Modelle mit M4-Prozessor habt und ihr habt noch kein Update gemacht, dann macht es jetzt bitte auch nicht mehr. Typischerweise dürftet ihr es eigentlich gar nicht mehr angeboten bekommen.
Ja.
Na gut. Ja, das ist auch eine Kleinigkeit gewesen. Und dann haben wir noch etwas. Und zwar letzte Woche hatte ich noch spekuliert. Da wusste ich das noch nicht. Und deswegen wollte ich das jetzt einmal kurz nachreichen. Und zwar der MagSafe Ladepuck. Wir hatten ja letzte Woche zumindest gerüchteweise gehört, dass die neuen iPhones jetzt 25 Watt Schnellladen über MagSafe unterstützen sollen. Und wir hatten uns gefragt, ob der MagSafe Ladepuck das unterstützt, der existierende, oder ob es einen neuen gibt. Die Antwort ist, natürlich gibt es einen neuen. Der alte unterstützt das nicht. War klar. Aber interessanterweise, es gibt eine neue Version von dem MagSafe Ladepuck. Ist nur noch halb so dick wie der alte. War mir gar nicht aufgefallen, dass man den noch mal dünner machen kann. Und vor allen Dingen auch, dass sie den dünner machen und mehr Ladeleistung reinpacken. Schon spannend. Aber ja, es gibt jetzt einen neuen, 59 Euro auf der deutschen Apple-Seite sofort verfügbar. 2 Meter Kabel dran. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ist halt eben ein Ladepuck, so wie man ihn kennt. So. Wie gesagt, bisschen dünner geworden. Ne? Obwohl ja, also schon ein bisschen mehr, ne? Also wenn man ihn so direkt nebeneinander sieht, so geschätzt die Hälfte oder sowas davon. Ne? Tja, haben so ein bisschen Spielraum noch gehabt, würde ich sagen. Na gut. Ja, ist aber jetzt natürlich so, ich habe dann so ein, zwei YouTuber gesehen, die das getestet haben, ist jetzt natürlich ein thermales Thema im Allgemeinen, überhaupt solche Geschwindigkeiten zu laden. Und ich hatte jetzt zum Beispiel Berichte von einer kleinen Testrunde gesehen, wo im Prinzip nach einer Minute oder sowas das 25 Watt Schnellladen dann auch schon gedrosselt war, wieder auf ein paar Watt, also deutlich runtergegangen war. Jetzt weiß ich natürlich die Rahmenparameter nicht. Ne? Die YouTuber, die machen ja manchmal konfuse Dinge. Ja, dann testen die da in der Sauna oder sowas. Ne? Oder irgendwo bei 100 Grad 100% Luftfeuchtigkeit und 35 Grad im Schatten oder sowas. Aber ja gut, ich weiß es nicht. Also nach dem, was die berichtet hatten, hatten sie halt eben relativ schnell da nicht mehr viel Ladeleistung drauf. Aber ja, hatte ich letzte Woche ja auch schon vermutet, ist wahrscheinlich die Einschränkung im Allgemeinen. Da kann man so viel maximale Ladeleistung machen, wie man will. Wenn man nach 2 bis 3 Minuten wieder gedrosselt ist, bringt es effektiv nicht viel. Ne? Naja, gut. Aber für mich ist da jetzt bei dem MagSafe eigentlich die Convenience, wenn dann das wesentliche Element und nicht das Schnellladen. Wenn ich jetzt schnell laden will, dann kann man es ja auch ans Kabel packen, dann ist es dann ja nochmal doppelt so schnell, beziehungsweise fast sogar 3-mal so schnell, weil es ja dann ohne die Verlustleistung von dem Qi-Charging oder von dem schnurlosen Laden dann auskommt, die ja, ja, weiß nicht, bei Apple waren es, glaube ich, 40% Verlustleistung sind oder sowas. Ne? Naja, darf man auch nicht vergessen. Das geht immer alles in die Hitze. Die kommt ja, ja nicht von irgendwo. Naja. Na gut. So, ja, dann haben wir Vintage-Meldungen. Vintage-Meldungen passieren natürlich dann auch immer so als Bookkeeping-Funktion. Wenn neue Produkte gekommen sind, werden die alten rausgeschmissen, beziehungsweise eben Vintage und obsolet gemacht. Apple hat da ja 2 unterschiedliche Listen. Dieses Mal haben wir eine sehr große Reihe an Macs, die auf die Vintage-Liste gegangen sind. Da ist dann einmal dabei das MacBook 12 Zoll Anfang 2016, das MacBook Air 13 Zoll 2015, das MacBook Pro 13 Zoll 2016, das MacBook Pro 13 Zoll 2016 mit 4 Thunderbolt-Ports, das MacBook Pro 15 Zoll von 2016, das MacBook Pro 13 Zoll von Anfang 2015, der iMac 21,5 Zoll von spät 2015, der iMac Retina 4K in beiden Größen von spät 2015, also 4K und 5K. Ja, so, die sind Vintage geworden, das bedeutet, man kann zwar noch Teile bekommen, aber Apple schafft keine neuen mehr an, legt also keine mehr auf Lager. Das heißt, wenn man Reparaturen macht, dann ist nur noch First Come, First Served. Und ja, wenn die Teile weg sind, dann ist es vorbei mit den Reparaturen. Das heißt also, wenn ihr da noch irgendetwas zu reparieren habt, würde ich das sehr kurzfristig machen, damit das nicht irgendwie dann da genau ausläuft. Und ja, auf die Vintage and Obsolete Liste, da sind 3 Modelle draufgekommen. Einmal das MacBook Air 13 Zoll von 2018, das MacBook Pro 13 Zoll von 2017 und das MacBook Pro 13 Zoll von 2018. Interessant, ja, 2 Jahrgänge. Ne? Ja, die sind auf Vintage and Obsolete. Ne, Moment, ich glaube, ich habe die vertauscht. Das sind ja die neueren Modelle, ne? Tatsächlich. Also das, was ich gerade eben als Vintage vorgelesen hatte, das ist Vintage and Obsolete. Ist mir hier ein Copy-and-Paste-Fehler passiert. Also die sind Vintage and Obsolete. Das heißt, man kriegt keine Ersatzteile mehr dafür. Und hier diese 3, die ich gerade als letztes vorgelesen hatte, da ist es andersrum. Das sind ja die neueren. Da gibt es dann noch Ersatzteile, aber nur noch First Come, First Served. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, es gibt diese Listen Vintage und Vintage and Obsolete ist so ein bisschen ein Zungenbrecher immer. Naja, gut. So, also Lauf der Dinge. Typischerweise macht Apple das ja immer so. 5 Jahre nach Ende des Verkaufs gehen die Produkte auf die Vintage-Liste und 7 Jahre danach dann auf Vintage and Obsolete. So, also die 7 Jahre, die kann man da im Prinzip abstoppen. Ganz, ganz selten machen sie aus anderen Gründen schon mal sehr früh irgendwo eins der Geräte weg. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann das war, aber wenn sie irgendwelche Probleme mit den Reparaturen hatten oder sowas, dann haben sie die schon mal ein bisschen früher rausgenommen. Aber in der letzten Zeit war das, glaube ich, nicht mehr. Kannst du dich da noch an irgendwas erinnern?
Nee, kann ich nicht sagen, welcher da aus der Reihe rausgefallen ist.
Na gut. So, Na gut, so viel zu den Nachrichten. In dem Sinne, alles nur Kleinigkeiten diese Woche. Und dann kommen wir zur Gerüchteküche. Interessanterweise ein kleines bisschen was gefüllt diese Woche, wie eben schon gesagt. Und wir fangen mit einer eher spannenden Ergänzung an. Ja, wir hatten ja in den letzten Wochen sehr laut über Apple geschimpft, dass sie Deutsch nicht für 2025 angekündigt haben für den Apple Intelligence Launch und noch spekuliert, warum. Das können wir weiterhin tun, aber wir sind jetzt nachgetragen worden. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, Apple hat offiziell aber nur The Verge, nicht per Presseerklärung, rausgegeben, dass sie die Liste der Länder, die in 2025 Sprachunterstützung bekommen sollen für Apple Intelligence, noch um folgende Sprachen erweitert haben. Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch, Vietnamesisch und Deutsch. So, oha. Ja, jetzt möchte ich noch mehr wissen, warum sie das so komisch gemacht haben.
Weil jetzt ja, der Aufschrei, der war ja auch ziemlich groß. Ja, also haben ja sehr viele auch gesagt, warum geht das denn nicht und warum kommen die Sachen nicht. Also da scheint Apple wirklich nochmal nachgeliefert zu haben, weil es ist halt wirklich ein entscheidendes Kaufargument. Ne?
Ja, definitiv. Ja, also ob sie sich da dann jetzt wirklich Freunde mitgemacht haben, zu sagen, ja, kommt nächstes Jahr doch noch und dann hauen sie das so raus, so klappt meh und kaum Rechenressourcen da oder sowas. Dass wir mal gucken, wie das dann nächstes Jahr laufen wird. Also ne, ich sehe das ja alles noch sehr mit Vorsicht.
Ja, auf jeden Fall. Das 2025 kann noch lang sein.
Ja, genau, richtig. Na gut, ja, auf jeden Fall ich habe vergessen, es gibt sogar noch weitere lokalisierte Englisch Sachen, die sie auch noch angekündigt haben, also Länder, die Englisch-Unterstützung bekommen. Da hatten sie eine separate Liste in der Präsentation gezeigt und da sind jetzt Indien und Singapur auch noch aufgenommen worden. Wie gesagt, Englisch sprechend ergänzt worden. Ja, na gut. So, also, was für ein Chaos, kann ich denn nur an der Stelle nochmal sagen. Ja, also Verkaufszahlen, technisch werden sie sich da keine Freunde gemacht haben. Es gibt bestimmt einige Leute, die, wie wir auch, da jetzt nicht zuschlagen, einfach weil sie denken, ja, kann man ja auch noch bis auf nächste Generation warten. Und prinzipiell, naja gut, ne, mal gucken, was da jetzt kommt und wie gut es funktioniert und was sie sich dann noch wieder für einen Stolperstein einfallen lassen. Ne, ob sie dann irgendwie Deutsch erlauben, aber nicht innerhalb der EU oder sowas. Mal gucken.
Ja, vor allen Dingen, ne, wie du schon sagtest, ne, also alle warten jetzt auch vielleicht auf die neue iPhone-Generation und die müssen ja jetzt wirklich sich auch sputen. Ansonsten, wenn das erst Ende 2025 rauskommt, dann ist schon das neue iPhone da, dann können die keinerlei iPhone 16 mehr absetzen für dieses neue Feature. Also das ist echt, das ist schon eine Katastrophe, würde ich sagen, für Apple. Ich meine, ich kenne keine Verkaufszahlen, aber das haben die hundertprozentig gesehen.
Tja, naja, gut, mal gucken, ob wir irgendwelche Vögelchen was zu den Verkaufszahlen sagen hören. Wenn es dramatisch ist, dann hat ja Ming-Chi Kuo und Co. in der Regel da schon mal ein paar Zahlen rausgelassen. Bin ich mal gespannt. Na gut. Ja, also da wollen wir mal gucken. Nächstes Thema, auch eigentlich ein kleines Update zu etwas, wo wir auch ja schon häufiger drüber gesprochen haben. Und zwar hier Blogger Tim Kulpen heißt er wahrscheinlich, hat berichtet, dass TSMC die Chip-Produktion, was ist los heute, die Chip-Produktion Produktion in Arizona startet. Wir hatten ja berichtet, dass sie in Arizona ein Halbleiterwerk, genau genommen ja zwei, ne, hatten sie dann im Nachhinein dann noch erweitert, zwei Halbleiterwerke am Bauen ist. Das erste ist jetzt soweit, dass es die pure Trial Production jetzt durch hat und wie hier der Herr Kulpen auf seinem Blog geschrieben hat, ist die Fabrik jetzt in Phase 1 eingetreten. Und Phase 1 für so eine Fabrik ist dann in kleinen Stückzahlen, aber vollwertige Produkte zu produzieren. Da haben sie sich jetzt zum Testen Apples A16 für ausgesucht, wurde berichtet. Nur indirekt, aber wohl relativ eindeutig, dass es der A16 ist. Denn, nochmal zur Erinnerung an der Stelle, hier handelt es sich jetzt nicht um den allerneuesten Prozess, den sie hier aufgebaut haben, sondern sie haben hier ein 5-Nanometer-Werk gebaut. Das, was damals aktuell war, als sie damit gestartet haben, haben ja dann parallel im Heimatland die 3-Nanometer-Produktion mittlerweile schon ausgerollt, aber hier haben sie jetzt die 5-Nanometer-Produktion quasi eingerichtet. Das ist also dieser N4P-Prozess. Sie nannten das ja den 4-Nanometer Advanced oder 5-Nanometer Second Gen, haben wir ihn immer genannt. Also 5-Nanometer Second Gen-Prozess, den sie jetzt produzieren. Und ja, einer der Chips, den Apple da auf dem Prozess gefertigt hat, wenn es jetzt um die A-Chips geht, ist halt eben der A16 gewesen und den haben sie deswegen jetzt ohne große Aufwände dann auf dem Prozess natürlich hier jetzt einfach wieder fertigen können. Das ist jetzt die Idee. Interessanterweise wird der A16 ja noch gebraucht, das ja, beziehungsweise auch nicht, der ist nämlich im iPhone, der ist im iPhone 14 Pro drin. Ich wollte nämlich gerade sagen, das 15 haben sie ja eingestellt. Nein, aber das ist nicht der A16 gewesen, sondern der A16 war eben im iPhone 14 Pro. Und
Und war der nicht auch in der Apple TV drin?
Bin ich mir gerade nicht sicher. Könnte sein, dass der im Update drin ist, ja. Genau. Ja, aber prinzipiell, das entspricht zumindest dem, was jetzt hier der Blogger schreibt. Sie produzieren also hier jetzt in schönen kleinen Stückzahlen, produzieren sie jetzt diesen Chip vor sich hin und dann können sie dann mit Nutzproduktion, können sie da jetzt schon noch am Yield schrauben und das Einspielen der Fabrik dann weitermachen. So haben sie es ja bei TSMC allgemein gehalten gehabt, dass sie oft schon die Produktion gestartet haben und dann noch spürbar am Yield geschraubt haben. Und letzten Endes wird das jetzt natürlich noch ein bisschen dauern. Es wird jetzt davon ausgegangen, dass sie das jetzt ein Jahr grob machen und danach dann in die volle Serienproduktion übergehen und dann quasi auch mit Vollgas produzieren. Das ist natürlich mit angezogener Handbremse hier jetzt.
Naja, gut. Ja, aber trotzdem ein Riesenschritt für Apple. Jetzt mittlerweile produzieren sie in Indien, sie produzieren in Amerika jetzt die eigenen Chips. Super. Mhm. Also die Abhängigkeit von China wird immer weiter reduziert und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die da mehrere Märkte haben, wo sie arbeiten können.
Mhm. Ja, genau. Schadet nicht. Ja, und es wurde berichtet, dass sie schon relativ nah was den Yield jetzt angeht, also die Ausschussrate, relativ nah am Stammwerk wären. Ein bisschen schlechter. Aber sie haben ja auch gerade erst angefangen. Also würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie da noch ein bisschen rausholen können, wenn sie jetzt da noch so lange diese Phase 1 Produktion machen. Wenn sie da jetzt schon so gut sind wie die anderen Fabriken, dann sind sie ja echt nicht schlecht eingestiegen. Na gut, aber schön zu hören, dass sie es hinkriegen. Ja, sehr schön. Na gut, so, wo wir schon bei A-Chips sind, der gute Ming-Chi Kuo hat sich ein bisschen via Twitter ausgelassen, also mal wieder nur zwei Sätze, aber er hat zwei Kleinigkeiten zu kommenden Artships von sich gelassen, wo wir gerade von TSMC hier dran waren. Und zwar einmal hat er vom kommenden Chip gesprochen, der also in 2025 in die iPhone 17 Einzug nehmen soll. Und da hat er jetzt gesagt, dass die vom Timing her wohl nicht mehr den 2-Nanometer-Prozess abbekommen und in diesem Sinne quasi jetzt auf dem N3P bleiben werden, also auf dem Prozess, wo sie jetzt dieses Jahr auch drin fertigen. Das heißt also, meine Spekulation letztlich, dass wir nächstes Jahr eventuell schon einen A-Prozessor mit 2-Nanometer Strukturbreite bekommen werden. Das wird sich zumindest nach aktuellen Gerüchten scheinbar wohl dieses Mal nicht bewahrheiten. Ja, naja gut, kommt halt eben immer aufs Timing an. Ja, und entsprechend sagte Kuo jetzt, der 2-Nanometer-Chip, der wäre jetzt für 2026 gesetzt, also dann für die iPhones 18. Und er machte da aber auch schon die Einschränkung, es könnte sein, dass nicht alle iPhones diesen 2-Nanometer-Chip bekommen werden, dass sie da aus Kostengründen wieder eine Zweiteilung machen werden. Die Kosten sind halt eben an der Stelle das Problem. Ne? Diese ganz modernen Strukturbreiten, die sind halt eben enorm teuer. Und im Prinzip wird auch mit jeder Generation, die wir jetzt noch etwas kleiner werden, wird das nochmal ein ganzes Eckchen teurer als die Chips vorher. Und irgendwann rentiert sich das natürlich nicht mehr. Ich bin mal gespannt, wie lange sie das so weitermachen können wie in der letzten Zeit. Ne? Und würde mich mal interessieren, was so ein Chip aktuell kostet. Und wenn das dann wieder einen ganzen Schritt teurer wird, könnte gut sein, dass sie da ein bisschen sparen müssen. Ne? Sparen ein bisschen in Anführungsstrichen. Naja, gut. Naja, so, aber spannend, vor allen Dingen, was jetzt hier die Erwartungen angeht, wo welcher Chip reinkommt. Sehr gut. So, und wo wir schon bei Chips sind, gleich noch ein Dreierpack. Und zwar DigiTimes Asia hat hier dann an der Stelle jetzt das Apple 5G-Modem mal wieder ausgepackt. Und da scheint sich jetzt sukzessive zu bestätigen, was auch hier Mick Jikur ja in der Vergangenheit schon gesagt hatte. Nämlich, sagte die DigiTimes jetzt auch nochmal, erstens, das 5G-Modem von Apple soll definitiv jetzt im iPhone SE 4 zuerst kommen und das in 2025, so sagten sie hier in dem Artikel. Und das scheint dann wohl auch das Launchgerät zu sein, wo sie mit starten mit dem 5G-Modem, aber es soll dann auch im selben Jahr, so hatte Kuo das ja auch gesagt, in Folge dann in den iPhone 17 Einzug nehmen, aber genauso wie Kuo es auch gesagt hatte, nochmal bestätigt, nicht in alle, sondern wahrscheinlich in die kleineren Varianten, also in das iPhone 17 und das iPhone 17 Slim, haben sie es jetzt hier in der Meldung genannt. Slim ist ja dieses dünne Gerät, wo wir jetzt schon mehrfach drüber gerüchtet hatten auch, ne? Was quasi das iPhone Plus ersetzen soll. Und einfach vom Design her ja ein bisschen anders sein soll, eher abgespeckt, eher dünn, nur eine Kamera, kein Buckel. Ne? Also da haben wir so einiges schon drüber gehört. Mal gucken, was sich da bewahrheiten wird. Aber im Prinzip können wir uns vorstellen, das Plus bekommt halt eben da quasi einen neuen Formfaktor im Prinzip. So, und letzten Endes hat auch die DigiTimes wunderschön erklären können, warum das so aufgeteilt sein soll. Und das macht natürlich tatsächlich auch Sinn, denn sie sagen, Apples eigenes 5G-Modem hätte in dieser ersten Iteration keine Unterstützung für Millimeter Wave. Millimeter Wave ist ja diese ultra hochfrequente Variante von 5G. Wir erinnern uns, das ist bisher immer nur in den amerikanischen iPhones Pro drin gewesen und die internationalen Käufer, genauso wie die Käufer der Nicht-Pro-Modelle, die haben immer Varianten ohne Millimeter-Wave-Support bekommen. Ne? So als Hinweis, wenn man so rechts an der Seite, da wo jetzt der Action-Button hingekommen ist, ich weiß gar nicht, wo das bei den neuen gelandet ist, habe ich noch kein Bild von gesehen. Aber bei den Vorgängermodellen ist ja dann ungefähr an der Stelle, wo jetzt der Action-Button, Quatsch, andere Seite, ne, der Control. Genau, der Camera-Control-Button jetzt hingekommen ist. Ne? Da, also rechts unten, da haben die amerikanischen Modelle ja dann so ein Fenster gehabt, wo man also auch sehen konnte, also an der Seite im Rahmen da, wo jetzt auch quasi wirklich der Button hingekommen ist. Und dieses Fenster haben sie dann nur in den amerikanischen Modellen gehabt. Das konnte man da sehr schön sehen und damit dann auch die US-Modelle von den anderen auseinanderhalten. Ne? Na gut, ja, aber ich habe ehrlich gesagt, hast du das irgendwo auf Bildern gesehen, dass die neuen iPhones da irgendwie Fenster drin hatten?
Nee, habe ich nicht gesehen, kann aber ja dann nur auf der anderen Seite sein, weil Camera Control ist ja fix, also müssen sie es ja rum auf die andere Seite legen.
Ja, wo auch immer sie es hingemacht haben, sie hatten es ja aus Gründen da unten rechts, vielleicht haben sie es jetzt drunter, keine Ahnung, haben sie nicht gezeigt. Also in den Pressematerialien und in den Videos ist es nicht zu erkennen gewesen. Ne? Vielleicht haben sie es aber auch jetzt an eine andere Stelle gelegt. Das kann natürlich sehr gut sein. Ne? Na gut. Ja, aber trotzdem schön zu hören, dass es da vorangeht. Und das erklärt natürlich dann auch den Hintergrund, dass sie da jetzt für eine Zeit lang die Qualcomm-Modelle noch weiter einsetzen wollen. Diese Millimeter-Wave-Geschichte ist ja per se sehr komplex. Ne? Da gab es bisher meines Verständnisses nach einzig und allein Qualcomm als Anbieter, der überhaupt diese entsprechenden Funkmodule verkauft hat. Normalerweise geht Apple ja hin und baut seine Antennen selbst und in diesem Fall haben sie diese Antenne nicht selbst gemacht, weil der Entwicklungsaufwand so unglaublich hoch ist, die Präzision da enorm hoch sein muss und deswegen hat man die in der Vergangenheit so als Module eingekauft von Qualcomm zum Beispiel eben, also eigentlich nur von Qualcomm, weil das nur der einzige Hersteller ist und in dem Sinne sind sie da wohl auch stückzahlmäßig und so weiter gar nicht so gut dabei gewesen, deswegen haben sie das Thema nie so richtig gepusht, ne? Ich habe auch ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr wirklich was davon gehört. Ist das überhaupt aktiv im Einsatz in Amerika oder haben sie das jetzt einfach sang- und klanglos rausgeschmissen? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann hätten sie auch einen dicken Aufschrei gehabt. Naja, gut. So. Aber prinzipiell, das ist halt eben diese Technologie, die nur irgendwie bis zum nächsten Laternenmast funktioniert. Und das ist halt eben einfach ein bisschen was. Eine unglückliche Technik. Ich glaube, deswegen ist das hier in Deutschland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, noch nicht mal in die Versteigerung gegangen. weil hier keiner Interesse hatte, das auszubauen. Na gut. Tja, sind wir mal gespannt. Aber es erklärt dann zumindest, wie und womit sie da einsteigen wollen. Und warum sie da jetzt mit dem SE4 einsteigen, ist mir dann immer noch nicht so ganz klar. Aber naja, gut. Mal gucken, was wir uns da letzten Endes dann präsentieren werden.
Warten wir mal die Benchmarks ab. Ne? Also im Gegensatz zum Qualcomm, ob die Geschwindigkeiten ähnlich sind oder halt da wirklich noch dran geschraubt werden muss, dass die auf die Qualität von den Qualcomms kommen. Das muss man sehen, weil die Sachen, die sind ja, das hatten wir in der Vergangenheit schon mal gesagt, ist ja teilweise auch in München entwickelt worden, diese.
Ja, genau.
Diese Sachen und wird spannend zu sehen, wie die Benchmarks sind.
Das ist die gute alte Infineon-Abteilung, ehemals Infineon-Abteilung, ehemals Intel, die Apple dann von Intel gekauft hat, die aber eine lange Historie hat. Ne? Ich kenne die noch, da hießen die noch Siemens Halbleiter. Ist schon lange her jetzt. Und in dem Sinne hat halt eben Siemens da erstmal seine Chips gemacht. Ja, dann haben die da irgendwie ihre Halbleitergeschichten aufgesplittet, haben dann Infineon ausgegründet für die Speichermodule und haben dann die GSM-Chips weiter in-house gefertigt. Das war dann irgendwie Siemens Mobile oder sowas noch. Und dann irgendwann ist das ja irgendwie kaputt gegangen. Und dann wurde das, glaube ich, auch zu Infineon rüber. Es war irgendwie kompliziert. Ich kann es gerade nicht mehr so richtig zusammenkonstruieren. Aber es gibt halt eben da im Zentrum in München, zumindest wenn der Standort da noch existiert, relativ großes Haus, wo die da drin gewesen sind und dem Hörensagen nach heute noch sind. Ja, Grüße. Wahrscheinlich kenne ich da keinen mehr. Na gut. So, in dem Sinne. Also, Apple wird sich schon bewusst sein, was für Benchmarks der Chip hat. Wir haben nur noch gar nichts darüber verlautbaren gehört. Ne? Also, da können sie natürlich ihnen tatsächlich scheinbar schön stillhalten drüber. So. Also, wir warten es ab. Beim SE4 wird es vielleicht noch nicht so voll ausgereizt werden. Kann gut sein, dass sie das deswegen starten, ne? Weil das wahrscheinlich dann irgendwie nur 2x2 MIMO hat oder sowas als günstigeres Gerät. Vielleicht müssen sie dann da noch ein bisschen dran arbeiten, dass sie da die vielen Antennen dran kriegen. Die modernen Systeme, die haben ja, ich müsste jetzt auch noch mal gucken, ich glaube, die ganz neuen haben 4x4 alle. Ja, müsste ich aber auch noch mal gucken. Vielleicht liege ich da falsch. Und das sind quasi Multiple In, Multiple Out. Das heißt also, man braucht für jeden von diesen Pfaden, den sie da angeben, jeweils eine Antenne in Sende- und Empfangsrichtung. Meistens kann man die kombinieren, aber man braucht also mindestens dann 4 Antennen für 4x4, wenn man sie muxen kann für Senden und Empfangen. Was nicht immer geht, aber da bin ich jetzt auch nicht tief genug drin, dass ich das im Detail erklären könnte. Na gut, so, aber prinzipiell, die moderneren Geräte haben definitiv mehr Antennen, die günstigeren oder die teureren Geräte haben mehr Antennen, die günstigeren weniger. Und in dem Sinne kann man sich dann ausrechnen, wo wie was dann da noch drin steckt. Und das SE4 wird dann so ein Soft-Launch werden, ne, wo sie dann so ein bisschen Gas geben müssen, aber vielleicht nicht die volle Performance zeigen. Ne. Naja, bin ich da mal gespannt. Vor allen Dingen, ob sie dann irgendwie noch ein Fallback haben, dass sie dann doch noch mal 100% Qualcomm machen können in dem Jahr, falls es doch noch irgendwelche Probleme gibt. Sie scheinen da ja eher vorsichtig ranzugehen, ne? Hat man ja die Vermutung.
Ja, ist ja wohl klar, ne? Das ist ein Hauptteil. Also wenn das ausfällt, dann war es das.
Ja.
Wenn sie die ganze Serienproduktion wegwerfen.
Ja, genau. Also sie müssen sich schon sicher sein, dass sie da versorgt sind und das werden sie auch sein. Ne? Da mache ich mir keine Sorgen drum. Ne? Sie hatten sich ja Qualcomm bis 2027 gesichert, ne? Mit dem Vertrag, den sie da jetzt noch nachgelegt hatten. Aber wahrscheinlich wird in dem Vertrag nicht drinstehen, wie viel sie abnehmen müssen. Ne? Wird einfach nur drinstehen, dass sie eine Kooperation haben oder sowas. Naja, gut. Aber sie arbeiten da ja scheinbar auch in gewisser Weise zusammen, auch dann, was diese Millimeter-Wave-Modul-Integration und sowas angeht. Das wird dem Hörensagen nach dann immer in Zusammenarbeit mit Qualcomm gemacht. Ja. Na gut. So, nächstes Thema. Ross Young hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Der macht das mittlerweile immer via Twitter, aber nur für bezahlende Abonnenten. Da habe ich jetzt also keinen direkten O-Ton von gesehen, aber ich habe es jetzt zum Beispiel bei Apple Insider entdeckt. Und zwar berichtet er dort, dass die Auslieferung der Displays für die MacBook Airs mit M4-Prozessor und die einfachen iPads, also ohne alles die iPads, ne, die jetzt im Oktober starten sollen. So, also nicht die Auslieferung der Geräte, sondern die Auslieferung der Displays, ne, der Display-Komponenten. Ja, Ron Young ist ja immer hier Display-Spezi. Das heißt also, wenn er von Auslieferung spricht, dann geht es immer um die Displays. Und ja, wenn die Displays erst im Oktober ausgeliefert werden, dann können wir davon ausgehen, dass es im Oktober beim Apple-Event wahrscheinlich nicht um diese Geräte gehen wird. Ne? Weil das muss natürlich dann erst noch integriert werden. Das heißt also, wenn die dann anfangen, was weiß ich was, ne, Mitte Oktober da irgendwie jetzt die ersten Shipments zu machen und sie müssen das ja dann bei einem Assembler dann noch zusammenbauen lassen, die Teile, wenn die dann mal alle dann da eingetroffen sind. Und das heißt also, sie müssen dann auf jeden Fall erst noch die finale Endproduktion machen, diese Assembly, wo dann das eigentliche Gerät zusammengebaut wird, auch wenn alle anderen Teile schon da sind. Ne? Das heißt also, das wird nicht von jetzt auf gleich gehen, gerade nicht in Stückzahlen. Und in dem Sinne kann man also davon ausgehen, dass Apple entweder Produkte im Oktober ankündigt, die erst im November dann verfügbar sein werden, was natürlich nicht vollkommen auszuschließen ist, aber selten in der Christmas Shopping Season, ne, dass die Sachen spät verfügbar werden. Oder so wie Young das hier spekuliert, es könnte auch sein, dass es erst im Frühling zu erwarten ist, weil der nächste Termin wäre ja dann Anfang des Jahres oder Frühling, Januar oder März. Das sind ja so die typischen Termine dann nochmal. Ne. Ja, na gut. Prinzipiell eigentlich ja, schöne Geräte. Ne? Ich bin jetzt nicht heiß drauf, habe momentan noch genug Geräte, aber allgemein diese M4-Sachen sind bestimmt heiß erwartet. Ne? Das ist ja ein schöner Chip, der viel zu lange einfach nur in den iPad Pros drin gewesen ist jetzt schon. Und ja, in dem Sinne wäre es schon schön, wenn der jetzt mal breiter zum Einsatz kommt, bevor er schon wieder obsolet ist. Dieses Jahr wieder ein bisschen komisch gelaufen, die Sache. Hm. Na gut. So. Dann sind wir durch die Gerüchteküche und haben noch gerade ein paar Sätze zu Updates loszuwerden. Und zwar, ja, die Betas von 18.0 sind natürlich vorbei. Da haben wir ja das Release durchgezogen, aber bei 18.1 geht es jetzt munter weiter mit dem Update-Reigen, also iOS, iPadOS 18.1, Sequoia 15.1, haben jetzt letzte Woche die Beta 4 bekommen, nachdem wir aufgenommen hatten, und diese Woche dann jetzt sehr früh die Beta 5 bekommen. Das heißt also, da sind sie jetzt schon im wöchentlichen Turnus. Ich nehme mal an, dass sie da das beibehalten werden, jetzt noch für ein paar Wochen und dann ein kurz vor Weihnachten Release machen, so wie sie es in der Vergangenheit schon immer gemacht haben. Ob das jetzt dann allerdings das Apple Intelligence voll ausrollt, bin ich dann mal gespannt. Nein, sie hatten ja, um es korrekt zu sagen, gesagt, erst kommen nur die englischsprachigen Sachen und dann nächstes Jahr die anderen. Das heißt also, wahrscheinlich werden sie dann hier nochmal die Unterscheidung machen in der Punkt 1, dass dann da erstmal nur die englischsprachigen Sachen kommen und dann die anderen vielleicht noch eine zweite Beta kriegen oder sowas im Anschluss. Na gut, ja. Habe ich mir jetzt aber auch nicht angeguckt, wie da der aktuelle Stand ist. Hat ja eigentlich keinen Zweck, als Europäer das zu installieren aktuell. Und ja, auch auf dem Mac gehe ich jetzt nicht hin und stelle da immer alles komplett auf amerikanisches Locale. Ich werde wahnsinnig. Ich habe es versucht, aber Tastaturlayout und Zeiten, Datum, das ist alles einfach quer. Das mag's nicht. Ja, und Siri synchronisiert sich dann auf alle Geräte. Das heißt also, wenn ich das auf Englisch stelle, dann muss ich auch alle Siris auf Englisch laufen lassen. Nö, keine Lust.
Nö. Nee.
Na gut. Ja, was gab's noch zu sagen zu den Betas? Also, Public Beta ist jetzt verfügbar. Public Beta 1 von den 18.1 und 15.1 Releases gab es ja bisher nur als Developer-Beta. Jetzt könnt ihr euch das auch in der Public-Variante installieren, wenn es euch interessiert. Natürlich mit der üblichen Warnung, ne? Bitte Backups, bitte Ersatzgerät. Es geht auch bei einer Punkt 1 noch etwas kaputt manchmal. Ne? Gerade wenn sie da jetzt so große Änderungen machen. Und Apple Intelligence ist definitiv eine große Änderung. Viele große Änderungen genau genommen. Und ja, da würde ich immer vorsichtig sein. Na gut, so, ja, dann wurde berichtet, dass ein paar Neuerungen Einzug gehalten haben, jetzt hier in den neuesten Betas, und zwar, ja, Special-Fotos-Unterstützung wurde berichtet, habe ich mich am Kopf gekratzt und gewundert, dass das jetzt erst drin ist. War das in der 18.0 nicht drin, die Special-Fotos? Zumindest jetzt für die neuesten iPhones steht hier.
Ich kann es gar nicht sagen.
Keine Ahnung, ich bin irritiert. Aber scheint wohl so zu sein. Ich leite einfach dann mal hypothetisch ab, dass es dann wahrscheinlich in der 18.0 gefehlt haben wird. Es steht auf jeden Fall hier, dass es jetzt in der Beta drin ist, in der neuesten. Und damit muss es ja dann vorher nicht drin gewesen sein. So. Na gut. So, ebenfalls Einzug gehalten haben kontextbasierte Vorschläge für Siri. Da geht es aber, glaube ich, einzig und allein um die textuelle Siri. Das heißt, da, wo man durch Tippen eine Frage schreiben kann. Und da scheinen jetzt kontextbasierte Vorschläge ein Zug gehalten zu haben. Das, was man im Prinzip von der normalen Tastatur schon kennt. Ich weiß nicht, ob das jetzt bisher gar nicht drin war oder ob sie nur die Standardvervollständigung gehabt haben. Und jetzt ist es wirklich kontextbasiert. Sie hatten ja zur WWDC schon gezeigt, dass Siri sich da an die vorherige Konversation erinnern soll, ja, was ja eigentlich bei der Autocompletion schon immer praktisch gewesen wäre. Ja, in dem Sinne soll das da jetzt ein bisschen ergänzend funktionieren. Ja, bin ich mal gespannt, was die Leute berichten werden, aber ja, wie viele Leute tippen wortreich irgendwelche Anfragen in Siri rein. Ja, so richtig oft wird das wahrscheinlich nicht benutzt werden. Ja. Oder?
Ja, wie gesagt, ne, also ich hab die Sachen auch nicht installiert für Siri.
Ja, genau. Ja, gut. So, dann haben wir Firmware-Updates bekommen für die AirPods. Die AirPods Pro 2, die hatten ja jetzt letztlich dann zum iOS 18 Release schon den großen Bump auf 7a294 bekommen, und die haben jetzt scheinbar ein kleines Bugfix-Release bekommen auf 7a302. Es ist so ein paar Builds nach dem vorherigen, da wird nicht viel passiert sein. Wahrscheinlich ein paar Bugfixes. Ihr habt ja sowieso keine Kontrolle drüber, wird irgendwann auf euren AirPods ankommen. Wir kennen das Thema. Die AirPods 4, die haben auch schon ein Update bekommen. Da wusste jetzt die Presse gerade nicht, die alte Bildnummer zu berichten, aber die haben jetzt den Bild 7A304 bekommen. Zwei Bildnummern weiter. Warum auch immer, ist nicht klar. Aber prinzipiell haben die auch ein Update gekriegt. Und wie üblich gibt es natürlich keinerlei Infos dazu, was es da an Bugfixes gegeben hat. Aber neue Features hat es nicht gegeben, dem Hören sagen nach. Na gut. So, das wär's mit den Updates gewesen. Und dann habe ich noch einen kleinen Pick für diese Woche, wo wir jetzt recht schnell durch sind. lohnt sich das noch? Und zwar, die regelmäßigen Hörer werden es noch in Erinnerung haben, dass ich vor einiger Zeit hier eine Drohne gepickt habe. Und zwar, da hatte ich gepickt von DJI die Mini 4K, die vor ein paar Monaten, ist glaube ich im März, April oder sowas gewesen, neu gewesen ist, und ich mir die dann relativ zügig geshoppt hatte, aber dann hier mit großen Wehen, wie berichtet, da jetzt erstmal alles lernen musste, was irgendwie Rechte und Pflichten angeht und so weiter. Und natürlich da jetzt mittlerweile so ein bisschen reingekommen bin, kann ich auch berichten, habe ich immer noch eine Menge Spaß mit. schönes Ding, fliegt hervorragend, macht tolle Bilder für 299 Euro Einstiegspreis. Bei der Mini 4K bin ich da immer noch gut mit dabei. Aber bevor er jetzt auf Kaufen drückt, hört mal gerade, worüber ich jetzt noch zu sprechen habe. Ist jetzt nicht unbedingt eine Entweder-Oder-Sache, aber für Leute, die mal was zum Spielen haben wollen, tatsächlich eventuell so etwas, was man sich dann als erstes mal holen könnte. Denn was DJI jetzt gerade hier vor, ist jetzt auch schon 3 Wochen her oder sowas, vorgestellt hat, das ist die DJI Neo. Eine ganz neue Drohne, die winzig klein ist. Manche Leute haben sie die Social-Media-Drohne genannt, denn die hat ein paar ganz besondere Funktionen, die sie mitbringt. Sie startet nämlich aus der Hand. Sie ist auch tatsächlich entsprechend klein. Sie passt also problemlos auf die ausgestreckte Hand eines Erwachsenen drauf, in der vollen Breite. Ja. Und man startet sie von der Hand. Sie kann direkt von der Drohne aus per Funktionswahltasten gestartet werden. Man braucht gar keinen Controller dafür, um die Drohne zu steuern. Sie startet dann autonom, macht dann das entsprechende Programm. Da kommen wir gleich zu. Und dann kann man sie wieder auf der Hand landen lassen, indem man die Drohne anschaut und dann die Hand unter sie hält. Dann Drohne sieht das dann und landet dann richtig schön elegant wieder auf der Hand, macht richtig gut im Timing, richtig schön dann die Motoren aus. Also man, die hat die Motoren schon aus, bevor sie auf der Hand ist, hat man das Gefühl. Also das ist ganz, ganz elegant, so wüst, bupp, fliegt sie einem so auf die Hand, so dass man echt überhaupt keine Kontaktsorgen damit hat. Ne? Also, was ich noch nicht gesagt hatte, ist, die ist nicht nur klein, sondern sie hat auch einen Käfig um die Rotorblätter. Das heißt also, sie ist im Prinzip auch dafür geeignet, in Zusammenarbeit oder in der Nähe von Menschen benutzt zu werden. Das ist ja bei der Mini 4K, die ich vorher hatte, nicht so. Die hat ja offene Rotoren. Da gibt es zwar auch sowas, was man da drumherum machen kann, aber das braucht dann, zieht dann viel Akku und so. Das ist nicht so toll. Aber hier die DJI Neo, wer sich da bei DJI so ein bisschen auskennt, das ist im Prinzip eine miniaturisierte Version von der Avatar 2. Ja, wenn ihr die mal irgendwo gesehen habt, die Neo sieht quasi wie die, einfach nur ein bisschen kleiner skaliert aus, gehörig kleiner skaliert, genau genommen sogar. Um es mal ein kleines bisschen zu erklären, sie hat halt eben so horizontal um die Propeller herum so ein festes Gehäuse, was auch quasi das Drohnengehäuse selbst ist, sodass die also horizontal die Rotoren schon mal sehr gut geschützt hat. Und dann unten sind dann da ein paar Verstrebungen, die Rotoren und die Finger schützen. Und oben ist dann so ein Bereich, wo man drauf klipsen kann. Elemente draufklipsen kann, die das dann entsprechend abdecken. So, für die Leute, die Video gucken, komme ich gleich zu, das war experimentell, jetzt wieder Video machen, zeige ich sie gerade einmal. Sehr kleines Ding, ja. Ja, gut, ist jetzt alles nicht vorbereitet. Sehr kleines Ding, ja, passt genau in die Hand. Hat halt eben diese geschützten Rotoren, sehr kleine Rotoren, aber halt eben voll geschützt. Und letzten Endes kann ich das mal folgendermaßen sagen, während Töchterchen bei der Mini 4K, die ich jetzt gerade hier nicht liegen habe, definitiv gehörigen Respekt hat, wenn die läuft, dann geht sie auf jeden Fall schon mal von alleine 3 Schritte zurück. Ja, definitiv von Grund her schon vorsichtig herangeht. Und hier bei der Neo hat sie einfach gar keine Kontaktsorgen. Ne? Sie hat sie wollte die unbedingt als allererstes starten. Das heißt also, sie hat die sofort, ohne gesehen zu haben, wie es geht, in die Hand genommen und starten lassen, als sie gehört hatte, dass sie das tut. Und hat das auch ganz alleine gemacht, hat sie starten lassen, sich hier hinterher fliegen lassen und dann hat sie wieder auf der Hand landen lassen. Großartig, ne? Für ein 10-jähriges Kind absolut genial. Sie hat dann den ganzen Nachmittag damit verbracht, der Drohne wegzulaufen.
Ja, sehr cool.
Mein Gott, ist ja, die da rumgepäst.
Die ja. Sieht auch super aus, also kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich ein cooles Spielzeug. Mhm. Ja, und wirklich 135 Gramm, das ist ja nichts, ne? Das ist ja.
Nee, 135 stimmt nicht. Das ist, glaube ich, ohne. Doch, Entschuldigung, du hast recht, 135 ist, ich habe nämlich hier irgendwie was anderes stehen, aber das ist falsch. 135 Gramm, genau, mit Akku, das ist echt Wahnsinn. Wechselakku drin, ja, kann man also problemlos wechseln, trotz dessen, dass das so leicht ist, ne, also Drohne mit Akku, 135 Gramm, hat sie eine Laufzeit von 17 Minuten, also gut, im Maximalfall, ne, wenn man sie jetzt eifrig hin und her fliegen lässt, dann schafft sie keine 17 Minuten. Das schaffen die anderen aber dann auch nicht, diese Maximalangabe. Ne. Das ist also immer so, wenn man sie einfach nur hovern lässt, ohne Wind, ohne alles, dann schaffen sie 17 Minuten jetzt dann in diesem Fall. Und die anderen Großen, die schaffen ja dann auch sogar eine halbe Stunde und mehr. Wenn du aber jetzt dann einfach schon nur ein bisschen ne, steigst und sinkst, dann hast du gleich schon den halben Akku weg oder sowas. Das ist aber normal. Ne? Das ist dann das, was sie anstrengt quasi. Ne? Oder eben hin und her fliegst. Allgemein, wenn sie mehr als stillstehen muss, dann verbraucht es schon spürbar Energie. Und nach oben zu gehen, braucht auch Energie. Und ich glaube, auch hoch zu hovern braucht wieder mehr Energie als ganz niedrig zu hovern. Ja. Naja, gut. Aber 17 Minuten ist super. Also jetzt so als Spielzeug reicht das echt definitiv aus. Und ja, es gibt auch ein Paket, wo man drei Akkus drin bekommt. Da kann man dann, ja, wenn man die einfach durchrotiert dabei hat, ja, kann man da effektiv irgendwie eine ganze Stunde oder sowas dann damit spielen. Ja, das ist definitiv, wenn man jetzt irgendwie Sorge hat, dass die 17 Minuten nicht genug sind, dann die Möglichkeit, das noch auszugleichen. Na gut, so. Was macht das Ding jetzt? Hat er ja gerade schon gesagt, startet und landet von der Hand, wird einfach per Programmwahl an der Drohne gesteuert. Und man kann da folgende Programme machen. Das eine ist eine Rakete. Das sind genau genommen alles die Programme, die auch die anderen DJI-Drohnen haben. Ne, das ist im Prinzip nichts Neues. Eine Rakete, das bedeutet also, die Drohne nimmt so ein bisschen Abstand und zischt dann einfach so nach oben weg für 10, 20, 30 Meter oder sowas, glaube ich. Dann gibt es Umrunden, dann gibt es den Bumerang, das ist so ein bisschen schräg, so eine Kreisbewegung um einen drumherum. Und dann halt eben die absoluten Brummer-Features, weshalb ich mir das Ding dann auch gekauft habe, und zwar halt eben die zwei Funktionen Follow Me und Front Follow. Follow Me ist leichter erklärt, das ist im Prinzip die Funktion, dass sie sich merkt, wer sie gestartet hat, und wenn ich mich dann wegbewege, dann fliegt sie mir hinterher oder Töchterchen. Das, was sie, wie gesagt, eben ausprobiert hatte direkt. Und das Front Follow ist dann im Prinzip das Ganze umgekehrt. Die Drohne versucht dann vor mir zu bleiben. Das ist ein bisschen schwieriger mit dieser Drohne, weil jetzt kostenmäßig nicht so super gut, also können wir gerade sagen, ne, die kostet sagenhafte 199 Euro, wenn man die Standalone kauft, ne, ohne Fernbedienung. 349 in dieser Variante, wo dann noch ein Controller mit dabei ist und diese drei Akkus mit dem externen Ladegerät. Und aber ja, 199 ist quasi der Einstiegspreis, wenn man die jetzt einfach nur mit diesen Programmen starten und dann da so eine Aufnahme machen möchte. Und ja, dafür ist das natürlich unglaublich. Ne? Und
aber bei dieser, ja, bei dieser 199 Euro Version kannst du doch auch die Mobile App nutzen, oder? Und darüber steuern.
Richtig, genau. Das ist jetzt neu in der Mobile App drin, dass man diese Drohne, die anderen glaube ich nicht, dass man die jetzt auch einfach per WLAN mit der App verbinden kann und dann da mit einer virtuellen Steuerung auf dem Display vom Telefon dann steuern kann. Genau. Das heißt also, das ist auch so zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig und natürlich jetzt auch dann von der Reichweite bei weitem nicht so weit wie die andere Technologie, die DJI da einsetzt bei den Fernbedienungen. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Aber ja, man hat halt eben so eine WLAN-Reichweite, weit die Möglichkeit, die Drohne zu steuern. Ne? Wenn sie jetzt dann irgendwie 50 Meter weg ist, dann kann man jetzt draußen nicht mehr viel Hoffnung hegen, dass sie da irgendwie jetzt noch WLAN-Verbindung hat. Das sagt sie einem aber auch. Ne? Sie zeigt einem an, wie viel Empfang noch da ist, und sollte man die Verbindung verlieren, dann bleibt sie für den Moment einfach stehen. Und wenn sie dann länger kein Signal bekommt, dann landet sie einfach an Ort und Stelle, wo sie stehen geblieben ist. Das kann natürlich ein bisschen tricky sein jetzt, ne, für Drohnenpiloten, die so mal übers Wasser fliegen wollen oder so. Wobei sie da definitiv sowieso nicht für empfohlen wird. Das steht auch ganz dick dabei, dass diese Kamera halt eben nach unten hin einen Kamerasensor verwendet, damit sie halt eben sich positionieren kann, wenn sie kein gutes GPS hat und oder die Hand sehen kann, die man ihr hinhält. Und das funktioniert wohl nur zuverlässig, wenn sie unter 40% Reflexionen hat, und das Wasser hat dann mehr, und dann funktioniert das nicht mehr gut. Das sagt sie dann auch sofort: Reflexionen zu viel. Und dann möchte sie nicht mehr. Na gut, ja, aber wie gesagt, es steht dick dabei, bitte nicht über Wasser fliegen, vorsichtig sein bei Abhängen, das macht man bei großen Drohnen dann schon mal eher, steht auch noch dabei, die ist halt eben sehr empfindlich mit ihren 135 Gramm, kann man sich vorstellen, ne? Hält auch nur bis Wind Kategorie 4 aus, die Mini 4K hatte mehr, ich weiß nicht genau, was es war, 5, 6, oh, ich habe das mit den Windgeschwindigkeiten irgendwie nicht gut im Kopf, aber die hatte schon, weiß nicht, doppelt oder dreimal so viel Meter pro Sekunde, was die ausgehalten hat. Und ja, gut. Also im Prinzip natürlich bekommt man das, was man, was man erwartet mit 135 Gramm. Ne? Sie wäre tatsächlich in der Lage, wenn man jetzt den Controller verwendet, bis auf 120 Meter hochzugehen. Das habe ich auch schon getestet. Wenn man aber dann auf 120 Meter ist, ne, 120 Meter ist die Maximalhöhe, die erlaubt ist für die führerscheinfreie Kategorie ohne Sondergenehmigungen. Und ja, da oben sagt sie einem halt eben im Prinzip kontinuierlich: oh, Böenwarnung. Immer wenn eine Böe kommt, sagt sie: oh. Und kriegt man jedes Mal eine rote Warnung, und da fühlt sie sich also definitiv nicht wohl da oben. Aber ich habe es definitiv geschafft. Ich habe da oben ein, zwei Bilder gemacht und bin dann wieder runtergegangen. Man kriegt das schon hin, aber ja, sie ist nicht da zu Hause. Ne? Also wer jetzt eine Drohne kaufen möchte, um in 100 Metern, 120 Metern Fotos zu machen, sollte sich definitiv eine größere kaufen. Ja, aber ansonsten ist das halt eben ein schönes Spielzeug, gerade halt eben für die 199 Euro, für die man sie als Einstiegspreis kaufen kann. Ne? Beziehungsweise dann kommt man nicht so hoch, ne? Wenn man 50 Meter oder sowas machen können will, dann muss man halt eben dann die Variante mit Controller kaufen oder einfach einen kompatiblen Controller anmelden. Sollte man schon einen haben, hat die Drohne nämlich Unterstützung für DJI's O4 Protokoll. Das ist das ganz neue, ja, interessanterweise deutlich neuer ausgelegt hier an der Stelle wie jetzt meine Mini 4K, die ja noch O2 drin hat. Und das einige Jahre älter ist, 10 Jahre alt oder sowas. Und ja, O4 ist quasi das, was sie auch aktuell in den größeren, teureren Drohnen drin haben. Und ja, deswegen sind übrigens dann die Controller mit den, zum Beispiel mit den Minis nicht kompatibel. Zumindest mit den älteren Minis. Ich glaube, die Mini 4 Pro, die hat dann auch den O4 drin. Die würden dann gehen. Ne? Also alle Controller, die O4 unterstützen, kann man verbinden. Und dem noch nicht genug, denn, oh Wunder, oh Staune, sie haben tatsächlich einfach die Funktionalität von der Avatar mit übernommen. Die Avatar hatte ich jetzt soweit ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich groß auf dem Schirm, aber das ist die DJI's FPV-Drohne. Die haben da ja irgendwie so ein ganzes Setup mit dieser Avatar 2 ist es jetzt aktuell, und dann einem FPV-Controller und Brille. Das heißt also, man hat so eine Virtual Reality-Brille, die man auf die Nase zieht, und dann so einen extra Controller, mit dem man dann während diesem Brillenflug dann letzten Endes dann da steuern kann. Und ja, weiß nicht, wenn ihr das schon mal gesehen habt, wisst ihr, was es ist. Wenn nicht, dann würde es euch wundern. Aber man kann halt eben mit diesen Drohnen quasi First Person fliegen, dann mit diesem speziellen Controller und kann halt eben dann ziemlich actionreich da irgendwie so Parcours fliegen oder Aufnahmen machen. Ne? Also wer so schon mal so richtige standartige Aufnahmen gesehen hat, die sind wahrscheinlich mit so einer Konstellation von FPV-Brille und Steuerung geflogen worden. Das geht ja dann heutzutage so weit, dass man da sogar jetzt schon Sport mitmacht. Also, dass sie sich da jetzt treffen und dann Wettkämpfe machen mit diesem FPV-Fliegen. Und na gut, da wird jetzt die Neo keinen Blumentopf gewinnen, weil die ist bei weitem nicht schnell, ne? Genauso wenig wie sie Windgeschwindigkeiten nicht gut handeln kann. Das hängt meistens damit zusammen, was für eine Maximalgeschwindigkeit sie hat. Und ich weiß es jetzt gerade gar nicht genau, aber es waren irgendwie ein paar km/h. Ich habe es gerade nicht in Erinnerung. Aber sie ist schon spürbar langsamer als die anderen Drohnen. Aber wie gesagt, für 199 €, wenn man sich jetzt sowas zum Spielen mal shoppen möchte, dann ist das jetzt auch nicht weiter schlimm, weil also zu Fuß fliegt sie dir problemlos hinterher, einem Fahrrad nicht mehr so. Ah ja, jetzt fällt es mir wieder ein, so bei 22 km/h hat sie aufgegeben, glaube ich. Ne? Also die Tester, die haben das immer mit dem Fahrrad gemacht und sind dann eben einfach schneller gefahren. Und wenn sie dann schneller als 22 gefahren sind, dann haben sie die Drohne sukzessive abgehängt und dann ist sie einfach irgendwann stehen geblieben. Ne? Naja gut, aber auch dafür ist sie nicht gemacht. Alles andere, schnellere natürlich auch nicht. Nichtsdestotrotz ist gerade diese Follow-Me-Geschichte, die sie hier eben jetzt unterstützen, halt eben das Novum, weshalb ich mir die jetzt auch noch zusätzlich gekauft habe. Denn in meiner Mini 4K ist eben genau dieses Follow-Me nicht drin gewesen. Das haben sie bisher immer den teureren Pro-Varianten von den Drohnen vorbehalten und da wäre dann jetzt bei den Minis zum Beispiel die Mini 4 Pro mit 799 € Einstiegspreis, wenn ich es so aus dem Kopf gerade richtig habe, dann natürlich deutlich teurer als das, was ich mir da gekauft hatte für 299 bei der Mini 4K jetzt damals. Ne? Und da haben sie das halt eben sich bezahlen lassen, diese Follow-Me-Funktion. Die Follow-Me-Funktion will halt eben jeder haben. Ne, wenn ihr euch das jetzt auf YouTube anschaut, das meiste, was die machen, das ist schöne szenische Shots und Follow Me. Das sind die zwei Sachen, die sie damit machen. Und Follow Me natürlich auch sehr gerne mit fahrenden PKWs. Und das kann man natürlich dann nur mit den teureren Drohnen machen, die auch schnell genug sind, um überhaupt PKWs hinterher zu fliegen. Und in der Konstellation werden die dann immer die große brauchen. Na gut. Ja, in dem Sinne, schönes Ding. Achso, wir sollten nicht abschließen, bevor wir nicht über die Kamera gesprochen haben, denn das ist natürlich, irgendwo mussten sie sparen. so ein bisschen war es die Achillesferse von der Neo jetzt hier. Und zwar, es ist zwar als 4K-Kamera beworben und sie hat auch einen Gimbal drin, allerdings nur einen eindimensionalen Gimbal. Das ist im Prinzip genau dieselbe Gimbal-Konstruktion wie auch von der Avatar 2. In die anderen Dimensionen verwenden sie hier die Rocksteady-Korrektur, die sie in den Action-Kameras drin haben. Die DJI hat ja eine eigene Serie von Action-Cams, die heißt dann einfach Action, 3, 4, 5 ist jetzt gerade vorgestellt worden, Osmo Action heißen sie. Ne? Die haben dann diese Technologie drin, die sie Rocksteady nennen. Das ist quasi diese, dass das Bild ruhig gerechnet wird. Ne? Also das ganze Schütteln und Rütteln, was man jetzt bei Actionaufnahmen mit aufnimmt, dann halt eben rausgerechnet wird. Und die Actionkameras, die machen das grundsätzlich ohne Gimbal, also ohne Mechanik, sondern rein über den Sensor und über Software. Und in dem Sinne haben sie das hier übernommen. Einen eindimensionalen Gimbal haben sie realisiert. Das bietet sich sowieso an, weil man ja mit der Kamera auf jeden Fall hoch und runter weiter schwenken können will. Das machen sie bei der Neo dann auch schön aktiv. Die sucht nämlich, bevor sie startet, nach der Person, die sie sich merken soll. Meckert dann auch, wenn sie keine sieht, wenn man es einfach nur so hinhält. Sagt sie, keine Person gefunden, abgebrochen. Dann muss man es ein bisschen höher halten oder richtig in seine Richtung zum Gesicht. Und dann sieht man dann auch, dass man angeschaut wird von der Kamera. Das ist ganz lustig. Und dann startet sie dann auch. Ja, also wie gesagt, offiziell 4K hat sie drin, allerdings nur 30 FPS. Ein bisschen was reduzierter Gimbal, aber halt eben mit Schwenkbarkeit von ein bisschen was über gerade, also ein bisschen hoch und 90 Grad nach unten, sodass man also diese Bird's Eye Videos machen kann, wo man gerade nach unten schießt. Das ist unterstützt an der Stelle. Der Sensor ist allerdings nur einen halben Zoll groß, ziemlich klein für die Verhältnisse, so was bei den anderen Drohnen drin ist, und im Dunkeln definitiv nicht gut und teilweise auch bei Tageslicht nicht optimal, würde ich sagen. Also ich bin natürlich dann auch so ein bisschen versaut gewesen, hatte hier so die Originalauflösung von der Mini 4K dann gerade so noch vor Augen, und dann habe ich mir dann hier die ersten Testvideos von angeschaut und ich dachte irgendwie, ich habe einen Übertragungsfehler gehabt oder so, weil die so grisselig waren. Nee, die sind halt eben einfach so ein bisschen grisselig, die werden einfach nicht ganz sauber. Ne? Naja gut, also so richtig bei Sonnenschein und so richtig direkt auf der Wiese in der Sonne da, geht es noch, aber ansonsten muss man damit rechnen, dass man da so ein bisschen Grissel reinbekommt. Also ganz klar, wer jetzt irgendwie sowas kaufen möchte wegen den Fotos und Videos, der sollte da lieber nicht zugreifen. Wer allerdings gerne ein Spielzeug hätte, was auch Fotos und Videos machen kann und jetzt hier irgendwie auf Instagram oder sowas da irgendwie so ein kleines Video für zu machen, dafür ist das gut genug, ne? Also auf der Größe sieht das bombig aus, ne? Was ich jetzt meine mit dem grisselig aussehen, das ist, wenn ich mir das auf meinem großen 27 Zoll Monitor anschaue, dann auf Vollbild, dann sieht es nicht optimal aus, ne? So, also deswegen wurde auch gesagt, das ist quasi die Social-Media-Drohne, einfach weil sie für Social-Media-Content gemacht ist. Ne? Mehr sollte man direkt nicht erwarten, ansonsten wird man enttäuscht sein. So. Übrigens hier von der weiteren Ausstattung, keine SD-Karte drin, fest verbauter Speicher, 22 GB stehen einem da zur Verfügung. Das sind dann irgendwie bei 4K 30 mit der Datenrate, die macht, irgendwie anderthalb Stunden oder sowas, die man da machen kann. Gut, prinzipiell natürlich jetzt auch nicht bahnbrechend, aber ja, wie gesagt, für den Preis. Ne? Klar, dass sie irgendwo sparen mussten. Wie gesagt, ansonsten eigentlich ganz gut ausgestattet, Bluetooth drin, WLAN drin, GPS ist tatsächlich auch drin. Das hätte ich ja am ehesten jetzt vermutet, dass sie das nicht gemacht hätten, wie das teilweise Konkurrenzprodukte gemacht haben, haben sie hierbei aber nicht gemacht. Das heißt also, die kann auch ziemlich stabil ein bisschen was wegfliegen und wieder zurückkehren und solche Sachen, so wie man das mit GPS machen kann. Wechselakkus hatte ich schon gesagt, O4 Standard hatten wir schon drüber besprochen, und das war es im Prinzip. Genau. Ja, wie gesagt, also schöne Sache, gerade zum Einsteigen, wer sich das also jetzt mal einfach mal zu Gemüte führen möchte, mal mit so einer Drohne ein bisschen was rumzuspielen, das ist vielleicht eine kleine Einstiegsdroge, könnte man sagen dann an der Stelle. Aber natürlich gleich wieder die Warnung, die ich auch damals bei der anderen Drohne noch gemacht habe, in Deutschland sehr hart reglementiert, dieser Bereich. Ne? Das heißt also, ihr müsst vorher sicherstellen, dass ihr eine Drohnenflugversicherung habt. In der Regel ist das dann die Haftpflichtversicherung, die man erweitern lassen kann auf Drohnenflug. Ich musste also einfach nur hier bei der Hook, ist jetzt keine Empfehlung, wir hatten die einfach sowieso schon die existierende Versicherung ergänzt zu einer neueren Police, quasi upgegradet, und da war dann die Drohnenflugversicherung standardmäßig schon drin. Wir haben da jetzt nur die Standardvariante gemacht, die Drohnen bis 250 Gramm oder unter 250 Gramm ist die offizielle Formulierung versichert. Aber das sind halt eben eh alle. Das schließt auch diese teure Mini 4 Pro mit ein. Es gibt von DJI auch einige, die über 250 Gramm sind, aber da muss man dann auch einen Drohnenführerschein für machen. Das ist jetzt zwar auch nur so eine Online-Geschichte, wo man durchklicken muss, aber dann wird das Ganze schon wieder deutlich komplizierter. Dann muss man da noch diese Geschichten vorher machen. Aber im Prinzip, diese Drohnenflugversicherung zu bekommen, ist so für mich das Komplizierteste gewesen, als ich die eine vor ein paar Monaten eingeweiht habe. Und ja, wenn man die Drohnenflugversicherung hat, dann geht man beim Deutsches Luftfahrtbundesamt, geht man hin und registriert sich als Drohnenführer. Das ist eine Registrierung, die kostet einmalig irgendeine Summe Geld, Verwaltungsakt. Ich habe bisher die Rechnung nicht bekommen. 20, 25 Euro oder sowas. Sie haben es interessanterweise vorher nicht angegeben. Sie sagten einfach nur, Verwaltungsakt kostet Geld, Rechnung kommt. Und ja, wenn ihr das gemacht habt, ihr müsst da übrigens die Drohnenflugversicherungsnummer, also die Versicherungsnummer von der Versicherung eintragen. Ich vermute mal, dass sie das stichprobenweise prüfen werden oder was. Und wenn man sich dann da registriert hat mit Adresse und Versicherung, dann bekommt man eine sogenannte EID zugewiesen. Die ist personengebunden und diese EID muss dann bei Drohnen unter 250 Gramm in dieser Kategorie A1, wo das jetzt hier in die in der europäischen Regelung dann reinfällt, muss dann diese Drohne mit einem Aufkleber mit dieser EID beklebt werden. So, das heißt also, man muss nicht irgendwelche Plaketten oder sowas kaufen. Ich hatte da auch schon nach feuerfesten Plaketten geguckt, weil das irgendwie auf YouTube jeder sagt. Und dann habe ich dann irgendwann relativ spät gelernt, so, nee, ist überhaupt nicht mehr so mit der neuen EU-Regelung. Da muss nur noch ein Aufkleber auf der Drohne sein. Das heißt also, ihr könnt euch auch so irgendwie mit einem Labelwriter oder sowas da einfach eure EID abtippen, ausdrucken und dann auf die Drohne kleben. Und ja, in dem Sinne ist das dann auch ganz gut so, weil die wiegen dann nicht viel, diese Labels, wenn man dann diese Aluminiumschildchen kauft, die sie auf Amazon überall anbieten und wie gesagt auf YouTube oft erwähnen, die sind alleine oft schon so schwer, dass das mit den 249 Gramm ein Problem sein kann, weil wenn man da irgendwie so ein Schildchen hat, was 2-3 Gramm wiegt, dann hat man natürlich dann auch schnell die 249 überschritten. Und es ist natürlich auch Aufgabe des Drohnenpiloten, dafür zu sorgen, dass man die 249 nicht überschreitet, weil man ansonsten aus der Kategorie rausfällt. Ja, so, das heißt also, diese Schildchen bitte nicht kaufen, diese schweren, einfach nur Aufkleber kaufen. Kann man übrigens auch so einen Bogen bestellen bei Amazon, habe ich das auch irgendwie gemacht. Habe ich jetzt so einen ganzen Bogen, denn so viele Drohnen werde ich nie kaufen. ganzes DIN A4-Blatt voll mit winzig kleinen Aufklebern und ja, kann man dann einfach draufkleben und fertig. Wohlgemerkt, man muss, wenn man fliegt, immer diese EID drauf haben innerhalb von Europa und sollte das auch nicht vernachlässigen, wenn man stichprobenartig geprüft wird. Und ja, Drohnen fallen auf und ja, ihr werdet irgendwann geprüft werden, nach dem, was man so hört. Ja, also die deutschen Behörden machen das sehr gerne, habe ich mir sagen lassen. Ich selber bin bisher noch drumherum gekommen, aber ich habe jetzt auch noch nicht irgendwie hunderte Stunden Flug gemacht und vor allen Dingen nicht viel in der Innenstadt. Ne? Also wenn man sich jetzt hier einfach hinstellt und dann die ganze Zeit dann da hoch in der Gegend rumfliegt, das kann man ja super gut sehen, ne? Von weitem her. So, und das muss man halt eben dann ein bisschen aufpassen. Ja gut, aber im Allgemeinen zählt da natürlich, gehen wir jetzt nicht mehr alles im Detail drauf ein, aber man muss natürlich dann jetzt gucken, ob man überhaupt fliegen darf. Das war ja noch so eins meiner Anstoßthemen letztes Mal. Ne? Man kann bei der deutschen Flugsicherung aber in so eine Karte reingucken, so komplex wie das auch ist. Da verweise ich nochmal auf die letzte Folge, wo ich das erwähnt hatte. Im Prinzip ist es aber so, ihr könnt einfach auf die Webseite von der Deutschen Flugsicherung gehen, da gucken, ob an dem Standort, wo ihr fliegen wollt, erlaubt ist oder nicht oder mit welchen Einschränkungen, und dann könnt ihr es eben machen oder nicht. So, und genauso geht das dann auch über eine App. Die Deutsche Flugsicherung selbst hat da die Dronik-App, die das kostenlos macht für einen. Muss man einfach nur reingehen, gucken, ob man jetzt an dem Ort, wo man möchte, darf, Einschränkungen beachten. Und wenn es keine Einschränkungen gibt, dann kann man halt eben fliegen. So, ne? Ist dann in der Innenstadt teilweise etwas unrealistisch. Ne? Ich hatte damals gesagt, ne, wo kann man denn hier überhaupt fliegen? Ja, ne, ist halt eben in der Innenstadt so, weil fast überall Privatgelände oder Industrie ist. Aber wenn man dann ein bisschen rausgeht, dann ist das schon kein Problem. Ne? Auf Ackern darf man fliegen, weil das Sportgeräte sind, ist das kein Problem. Und ja, prinzipiell auch irgendwo, ich gehe dann hier einfach irgendwie in den Wald auf eine große Wiese. Ne? Guck halt eben, dass jetzt nicht zu viele Leute in der Nähe sind. Ein, zwei ist ja jetzt auch nicht schlimm, aber man darf halt eben dann keine Menschenmengen überfliegen mit dieser Lizenz, und dann kann man aber dann da halt eben ungestört in der Gegend rumfliegen und Fotos machen. Ne? Verlassene Parkplätze am Abend kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, wenn keine Autos drauf sind, am besten, weil Autos natürlich immer ein kleines bisschen ein Risiko. Und solche Geschichten kann man auch schon sehr schöne Aufnahmen von machen, und ja, den Rest kann man sich dann aneignen. Ja, gut, so, lange Rede, kurzer Sinn. Wer also ein bisschen heiß geworden ist darauf, sowas zu probieren, kann ich sehr empfehlen. Die Neo ist offiziell C0-Kategorie, auch nach dieser EU-Rechtsprechung. Das heißt also, die kleinste Variante von diesen Drohnen, eben unter 249 Gramm und kein Führerschein notwendig. Ich würde ja sagen, ich hatte also hier schon so ein bisschen in der Familie rumgefrotzelt, weil die so klein und so sicher ist, ne? Meine Frau war mal dagegen gelaufen, ne? Sie hat halt eben nach hinten keine Sensoren. Wenn jetzt jemand von hinten gegen sie läuft, während sie fliegt, was macht sie dann? Sie geht einfach aus und plumpst runter. Ne? So, plupp, da lag sie auf dem Boden, passiert nichts. Ne? Nichts passiert, nicht kaputt gegangen. Ne? Die ist mittlerweile, was weiß ich was, wie oft schon gegen die Wand geflogen und runter. Und ich hatte auch schon einen Propeller kaputt, weil sie einmal irgendwie sich in einem Ast verfangen hat beim Aufsteigen. Aber das ist normal, da ist irgendwie Einsatz, Ersatzrotoren dabei. Und die kann man selber so mit zwei Schrauben, kann man die einfach wechseln, und zwei Sätze Ersatzrotoren kosten 5 €. Das ist also zum Glück auch kein Kostenpunkt. Ja, naja, gut. Wie gesagt, also schönes Ding, kann ich empfehlen, aber nicht vergessen, es ist leider kein Spielzeug. Das wollte ich noch gesagt haben. Sie zählt offiziell zur Kategorie C0. Ihr müsst also eine Versicherung haben. Kommt ja nicht drum rum. Na gut. Fragen dazu? Kaufbutton gedrückt, Thorsten?
Ja, sieht sehr witzig aus. Also ja, für den Einstieg ist das auf jeden Fall super. Ich habe eine Drohne, die habe ich mir vor 2 Jahren oder so geholt, ist mittlerweile aber in irgendeinem Karton verschwunden und ich habe sie lange nicht mehr ausgepackt. Aber es war damals auch ziemlich, ja, von der Fernbedienung her war ein bisschen schwierig. Mit der
Was Drohne. Mit der Drohne war das?
War No Name, also ich kann noch nicht mal die Marke sagen, aber die DJI sieht richtig gut aus. Also.
Mm, ja. War das denn dann ein Spielzeug, also was man so im Spielwarenbereich gefunden hatte, oder war das schon eine richtige Drohne, was du jetzt hattest,
nee, also vollwertig? Also das war, ich kann das gar nicht mehr sagen, also es war ein Geburtstagsgeschenk, ich glaube, die hat so um die 150 € gekostet,
okay.
Aber ich weiß noch nicht mal mehr die Marke, von daher.
Ja.
Also es war wirklich ein Spielzeug, ne? Du hattest da verschiedene Modis, also der Anfängermodus war so schlimm, du konntest die Drohne gar nicht bedienen. Also die hat so eine Latenz gehabt, wirklich das nach rechts oder links gelenkt, und die hat überhaupt nicht reagiert. Also es war eine Katastrophe. Und irgendwann, ja, haben wir dann mal die anderen Sachen ausprobiert, die anderen Stufen. Dann ging es, dann konntest du sie einigermaßen steuern, aber ja, das war auch mal so Panik, wenn die Drohne, die hat so einen Panikknopf an der Fernsteuerung und dann geht die einfach aus und fällt runter und egal, wo du gerade bist.
Mhm, ja.
Ja, das ist ganz, ganz witzig dann, wenn du solche Situationen hast.
Ja. Ja, da gibt es auch.
Aber es war ein bisschen, also es hat Spaß gemacht, damit zu fliegen, aber ich habe das dann irgendwann auch nicht mal weiter verfolgt. Mhm. Und wie gesagt, jetzt ist sie in irgendeinem Karton, ich weiß noch nicht mal wo.
Ja, so ist das leider mit solchen Sachen. Ne? Also irgendwann hat sich da ein bisschen mit ausgespielt. Und es gibt halt eben einfach da so diesen Übergang zu dem, was man quasi jetzt eine echte Drohne nennen kann, die dann einfach genügend Leistungswerte hat, um dann als vollwertige Drohne bezeichnet werden zu können. Also, weiß nicht, also hier Thema Latenz oder sowas, ne, da brauchst du bei DJI gar nicht fragen. Ne? Die haben halt eben so geile Technik. Ne? Es gibt ja so, da hinten sind alle anderen, das sind vor allen Dingen ja eigentlich nur No-Name-Hersteller, dann kommt lange nichts und dann kommt alles von DJI. Ne?
Die ja, ich hab jetzt gerade eben mal so zwischendurch ein bisschen auf der Webseite von DJI geschaut, diese FPV-Drohne, die ist ja Wahnsinn, die überträgt diese Videosignale 10 Kilometer weit, das ist unfassbar.
Ja, nicht nur die.
Und in einer Schnelligkeit, das ist unglaublich.
Also die, wirklich. Ich glaube, bei der Neo steht offiziell 5 Kilometer oder sowas dran, aber die hat ja dieselbe Technologie drin und auch für die Fernsteuerung, glaube ich, dieselbe Reichweite und für diesen Videofeed scheinbar nicht ganz, aber auf jeden Fall auch sehr weit. Also in Deutschland dürftest du die so weit eh gar nicht fliegen, da darfst du nur auf Sicht fliegen. Und in dem Sinne ist das dann auch erledigt. Also könnte auch sein, dass in der EU die Distanz runtergedreht wird, weil in Amerika darf man weiter funken als hier in der EU. Könnte sein, dass die 5 Kilometer in der EU die Begrenzung sind und 10 in Amerika waren.
Gut, das war jetzt die Werbung auf der Website. Ne? Ist ja klar, dass sie das Maximum da ausschöpfen.
Naja, gut. Also wie gesagt, man kann sich jetzt darüber streiten, ob man die Neo als vollwertige Drohne bezeichnen möchte, weil sie halt eben jetzt so windempfindlich ist und so. Also, ne, wie gesagt, also so die klassischen Drohneneinsätze, dass man irgendwie jetzt so irgendwie sehr hochfliegende Video- und Fotoaufnahmen machen möchte, würde ich mit ihr, wie gesagt, nicht machen. Aber das Schöne ist halt eben, dass sie trotz dessen, dass sie so leicht und so klein ist, halt eben alles andere kann. Ne? Richtig gut. Und ja, also ich würde jetzt schon fast noch sagen, wartet mal auf die zweite Generation, ne? Wo sie dann vielleicht dann nochmal ein bisschen was drauflegen, was die Begrenzungen angeht. Ja, aber wie gesagt, ein super Einsteigerpaket. Ne? Ja, kann ich sehr empfehlen. Na gut. So viel dazu. Und solltet ihr eine geshoppt haben, berichtet doch mal drüber. Ja, das, wie lange es gedauert hat, bis ihr sie gegen die erste Wand geflogen habt und sowas. Ja, das ist immer schön die Frage. Ja, meine Mini 4K habe ich auch als allererstes direkt in Blätter reingeflogen. Geradeaus in einen Baum rein, in Blätter, direkt alles abgemäht. Die Rotoren haben eigentlich überlebt, in dem Sinne ist alles nochmal gut gegangen, gerade noch so gebremst vom Stamm und dann wieder zurück und dann, aber seitdem ist nichts mehr passiert. Also jetzt monatelang mit ihr geflogen. Aber gut, ne, bei der Mini 4K muss man dann auch ein bisschen vorsichtiger sein, weil die eben nicht diesen Rotorschutz drumherum hat. Und das ist das Schöne an der Neo hier. Ne? Also ich weiß nicht, wie oft die jetzt schon hier gegen die Wand geflogen ist. Übrigens, das habe ich ganz vergessen, ne? In-House funktioniert auch. Ne? Also sie kann auch In-House dir hinterherfliegen. Es muss nur hell genug sein. Dann funktioniert das Indoor genauso. Da braucht er also gar kein GPS für. Da schimpft sie auch nicht, dass sie das nicht hat. Fliegt ihr trotzdem hinterher. Wenn du jetzt irgendwie in einer Halle unterwegs bist oder so, kannst du problemlos benutzen. Und ich habe dir auch schon hier mit dem Controller durch die Türen geflogen. Überhaupt kein Problem. Ne? Musst du aber den Controller für haben. Also mit der App habe ich es jetzt nicht ausprobiert, weil macht mir so ein bisschen Sorge, dass das nicht präzise genug ist. Aber ich habe ja den Controller jetzt, dann ist das für mich kein Thema gewesen. Ja, und Kamera also auch wunderschön einfach in der Wohnung einmal rundfliegen. Funktioniert auch. Es pustet natürlich immer noch alles weg. ne? Ist halt eben mit 4 Rotoren ausgestattet. Wenn da irgendwo lose Blätter sind, die gehen halt eben fliegen. Und ja, aber ansonsten kann man auch Indoor benutzen. Die anderen sind dafür ja nicht empfohlen, gerade weil die Rotoren offen sind. Ne? Sollte man das sein lassen. Na gut, so, jetzt sind wir aber wirklich durch. Und in dem Sinne sind wir dann auch am Ende angekommen. Ich wollte noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen. Ich hatte die Leute, die uns auf YouTube folgen oder vorbeigeschaut haben, haben vielleicht da was gesehen. Ich hatte da nämlich einen Community-Post gepostet und letzte Woche die Folge 226 da auch testweise schon mal mit einem neuen Prozedere aufgezeichnet und dort zur Verfügung gestellt. Wer jetzt Hörer ganz alter Schule ist oder auch Schauer, weil wir ja eine Zeit lang tatsächlich auch schon mal Videos auf YouTube hatten. Wir haben das damals experimentell gemacht, da hatten wir Zeit, da war Covid, ne, und alle haben zu Hause gesessen und dann habe ich halt eben, egal ob es den ganzen Tag gedauert hat, irgendwie Video geschnitten und gerendert und hochgeladen und das ist halt eben und dann auch irgendwie noch Screenshot gemacht und Thumbnail gemacht, diese Geschichten. Und das hat man leider damals gar nicht gefruchtet. Ne? Da hat man dann irgendwie 15, 20 Views oder sowas, wovon wahrscheinlich die Hälfte nochmal wir selber gewesen sind. Und da haben wir dann gesagt, das lohnt sich nicht. Ne? Audio ist so viel einfacher gewesen für uns zu produzieren. Und dann haben wir das Video eingestellt. Aber seitdem, jedes Mal, wenn ich dann auf unserem YouTube-Kanal vorbeischaue, spätestens, denke ich mir dann immer so, ach, ne? Eigentlich dieses Video, was wir hier ja lokal so oder so haben, dadurch, dass wir uns dann hier mit Zoom oder jetzt gerade testen wir hier was anderes, dann sowieso sehen, dann könnte man das ja auch aufzeichnen. Das Problem ist halt eben einfach nur, dass wir das bisher versucht haben, mit dem guten Podcast-Audio zusammenzubringen. Und das hätte halt eben bedeutet, dass es so wie damals auch dann entsprechend komplex wird, weil man halt eben dann den fertigen Podcast quasi nochmal unter die Videospuren drunter synchronisieren muss. Also ist alles kompliziert und nervig. Und wir haben definitiv nicht die Zeit dafür, bei einem wöchentlichen Format, bei einem Hobby-Podcast dann hier jetzt irgendwie das regelmäßig zu machen. Und wir haben aber eine recht schöne Idee gehabt. Und zwar, wir machen hier quasi so einen Offline-Stream von dem, was wir hier lokal sprechen. Denn der läuft jetzt quasi gerade so pseudo-live gerade zu YouTube rüber. Wir können den dann auf YouTube noch ein bisschen schneiden, wenn der fertig ist. Das heißt, auch da können wir dann irgendwie Unterbrechungen rausschneiden, vorne, hinten kürzen, so wie wir das beim Podcast auch machen. Und würden wir den aber, wenn da nichts dagegen spricht, den so unverändert auf YouTube dann veröffentlichen am nächsten Tag, wenn auch die Audiovariante kommt. Und das wäre dann audiotechnisch nicht so ganz optimal, weil die Audiovariante definitiv hier durch einige technische Lösungen definitiv optimiert wird. Und das würde halt eben jetzt die YouTube-Variante nicht bekommen. Ich hatte das deswegen testweise gemacht und auch in der Community da bei uns auf YouTube noch die Frage gestellt, wen das interessiert, wer das ab und an mal schauen wollen würde, wenn wir das einfach dann so rüber streamen und mit leicht verminderter Audioqualität dann da releasen würden. Parallel würden wir dann weiterhin, das hat YouTube ja eh automatisch gemacht in der letzten Zeit, dann den Audio-Podcast dann auch noch zur Verfügung stellen. Wir können noch nicht garantieren, dass wir immer ein Video machen. Vielleicht geht's mal schief oder es gibt eine Unterbrechung oder sowas, dann haben wir ein Problem. Aber aktuell ist jetzt die Idee, das experimentell so zu machen. Werden wir dann jetzt wahrscheinlich diese Folge jetzt auch weitermachen. Wenn euch das interessiert, schaut doch gerne mal auf dem YouTube-Kanal vorbei. Link ist in den Shownotes drin. Könnt ihr auch gerne noch mit abstimmen in dem Community-Tab. Ja, wenn ihr auf den Apfelnerds-Kanal geht und dann da auf Community, da ist die Umfrage. Lasse ich jetzt bestimmt noch ein, zwei Wochen offen. könnt ihr noch mit abstimmen. Und ja, könnt euch halt eben dann auch mal die Videovariante anschauen. Und ja, wenn es euch gefällt, dann ein Like da lassen, folgen, ja, wenn ihr Lust habt zu sehen, wenn die neuen Folgen veröffentlicht werden. Und ja, dürft uns natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen. Und allgemein freuen wir uns über Feedback dazu. Und ja, aber auch im Allgemeinen natürlich wie immer gerne Feedback per E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon, via apfelnerds@mastodon.social, wie gesagt auf YouTube gerne oder halt eben auch gerne ein Follow bei Apple Podcasts gerne da lassen. Jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen. Ja, ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schaut auch gerne nächste Woche wieder rein. Und bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Danke, tschüss.
Tschüss.